HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Representamos de noi paz, buscando un mundo de fraternidad.
Das Brot, das wir zur Kommunion mitgebracht haben. Dieses Brot machen die Arbeiter. Und der Boss nimmt es ihnen weg.
Das Kirchenlied ist untypisch sozialkritisch und auch der Pfarrer Henry Ramirez Solla ist ungewöhnlich. Jetzt hat er sich eben ein weißes Messgewand übergestülpt, aber die meiste Zeit trägt er Mitvierziger Trekkinghose, Turnschuhe und Schirmmütze. Und fast alle hier nennen ihn einfach nur Henry. Wir sind mitten in Kolumbien. In den grünen Bergen des Landkreises El Castillo. 2 Dutzend Pilger sind von der Hauptstadt Bogotá aus mit dem Bus 6 Stunden Richtung Süden gefahren und stehen nun um einen improvisierten Altar mitten im Park der winzigen Kreisstadt, die auch El Castillo heißt. Eine Gruppe Bauern hat uns hier empfangen. 2 Welten treffen aufeinander. Viele Großstadtbewohner wagen sich nicht in abgelegene Gegenden und haben wenig Ahnung davon, wie es auf dem Land zugeht. Henry war hier lange Jahre Dorfpfarrer. Heute lebt er als UNO-Menschenrechtsspezialist in New York, veranstaltet aber regelmäßig Pilgermärsche durch die Dörfer hier in der Region. Damit die Städter die Geschichten der Dorfbewohner erfahren, Geschichten von Mord und Stigmatisierung, damit die Erinnerung lebendig bleibt.
Dieser Pilgermarsch, das sind Wege der Erinnerung. Wir machen an bestimmten Stationen Halt, um ihrer Geschichte zu gedenken. An manchen Orten gab es gar keine Erinnerungen mehr. Die Vergangenheit war ausgetilgt worden. Und auf diesem Kalender hier seht ihr Tag für Tag, Monat für Monat, die Namen jener, die ermordet wurden oder verschwunden sind. Während des Pilgermarsches werden wir diesen Kalender an euch Dorfbewohner verteilen. Wir arbeiten seit 20 Jahren daran, aber er ist immer noch nicht vollständig. Es fehlen immer noch Namen von Ermordeten. Hinten ist ein Formular. Wenn zum Beispiel jemand feststellt, da fehlt ja mein Papa oder mein Bruder oder mein Onkel, dann kann er dieses Formular ausfüllen.
Henry hält ein kleines Heft hoch, den Calendario de la Memoria. Am Altar, in Wirklichkeit ist es ein wackeliger Küchentisch, sind die groß ausgedruckten Seiten dieses Kalenders angeheftet. Monat für Monat lange Namenslisten. Die Opfer des bewaffneten Konfliktes. Fast 500 Personen sind hier zwischen 1979 und 2014 umgebracht worden, meistens von rechtsextremen Paramilitärs. Sehr oft waren es Bauern, die politisch links standen. Sie wurden unter dem Vorwand ermordet, der marxistisch orientierten FARC-Guerilla zuzuarbeiten, die hier präsent war. Seit dem Friedensvertrag Ende 2016 zwischen Regierung und FARC ist es ruhiger geworden. Aber der Krieg hat tiefe Wunden hinterlassen. Eine hübsche Frau in weißer Bluse ergreift das krächzende Mikrofon. Wind kommt auf und sie hält ihren Strohhut fest. Luz Neida Perdomo ist Mitglied des örtlichen Erinnerungskomitees. Sie hat den Pilgermarsch mitorganisiert.
Im Namen des Erinnerungskomitees begrüßen wir euch hier. Dass ihr uns begleitet, bereitet uns riesige Freude. Wir bauen gemeinsam Wege der Hoffnung. Eine Hoffnung, die wir manchmal fast verlieren. Aber hier und jetzt finden wir sie wieder. Wir sind eine Gruppe von Organisationen, darunter auch der Kommunalrat und die Glaubensgemeinschaft von Henry, die Corporación Claretiana. Wir haben uns zusammengetan, um gemeinsam Widerstand zu leisten, mit Hilfe der Erinnerung. Fühlt euch wie zu Hause, verliebt euch in El Castillo, genau wie Henry, der jedes Jahr wiederkommt, weil er sich in El Castillo verliebt hat. Und ich hoffe, das ergeht euch allen so, auf dass ihr uns auch in Zukunft begleitet.
Und nun bekommt ein Pilger nach dem anderen das Mikrofon in die Hand, um sich vorzustellen.
Hallo alle miteinander, ich bin Maria Jimena Neira. Ich bin Journalistin und Anthropologin. Wir sind hier, um beim Pilgermarsch mitzumachen und um euch alle kennenzulernen. Vielen Dank.
Ich heiße Luna Clara Torres Vega. Ich bin begeistert, hier zu sein. Ich will euch begleiten. Danke für eure Gastfreundschaft.
Unter den Pilgern sind Menschenrechtsaktivisten und Journalisten alternativer Medien, Künstler, Uniprofessorinnen, Kunst- und Soziologiestudenten.
Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich bin hier, um zuzuhören. Ich studiere Sozialarbeit. Ich heiße Lina und will euch helfen, wo immer ich kann. Und ich singe sehr gern.
Lunas Lust am Singen löst Begeisterung aus. Doch dann werden alle wieder ernst.
Maria Mercedes Mendes, William Ocampo, Rosa Peña Rodríguez, Armando Sandoval.
Henry liest eine lange Liste von Namen. Viele der Opfer kannte er persönlich aus seiner Zeit als Dorfpfarrer.
Um all dieser Opfer zu gedenken, werden wir nun diesen Weg gehen, um gemeinsam Geschichte zu schreiben.
Der Pilgerzug setzt sich in Bewegung. Städter und Ortsbewohner mischen sich. Zwei Frauen und ein paar Studenten halten eine Patchwork-Decke hoch. Unser Kampf um die Suche nach unseren verschwundenen Angehörigen lebt weiter, ist mit vielen bunten Stofffetzen darauf genäht. Andere tragen auf großen Plakaten Fotos von Ermordeten vor sich her. Wir biegen von der Landstraße ab, folgen einem Bach. Am Horizont grüne Berge. Links und rechts von uns Bananenstauden, Avocadobäume, exotisches Gebüsch. Laut zirpen die Grillen. Unter den Pilgern ist auch Ricardo Villamarin Ramirez. Er ist Mitglied der kolumbianischen Wahrheitskommission. Diese Instanz ist ein wichtiger Teil des Friedensvertrags. Die Mitglieder der Kommission sammeln Aussagen von Beteiligten und von Opfern des Konflikts. Ende Juni 2022 wollen sie ihren Bericht vorlegen.
Es geht uns darum, eine gemeinsame Geschichte zu schreiben und für die kolumbianische Gesellschaft die Hintergründe sichtbar zu machen. Wie kommt es, dass dieser Konflikt über 60 Jahre lang angedauert hat? Für uns ist klar, dass der Mangel an sozialer Gerechtigkeit und an Demokratie die Ursache ist. Es gab für manche keine andere Wahl als die Rebellion. Und so ist der Begriff des internen Feindes entstanden, als wimmele es überall von Kommunisten und Aufständischen. Die sozialen Bewegungen sind stigmatisiert worden und die Guerillas wurden beschuldigt, Drogenhändler und Terroristen zu sein. Die Medien haben vieles zu verbergen versucht, aber wir wollen all das endlich sichtbar machen. Zum Beispiel, dass einige wenige Ultrareiche fast den gesamten Grund und Boden in Kolumbien besitzen. Es hat keinen Sinn, davon zu sprechen, dass ich so etwas nicht wiederholen darf, solange diese Themen nicht geklärt sind.
Der Kampf um Grund und Boden ist der Ursprung dieses endlosen Konflikts. Kolumbianische Kleinbauern werden auch heute noch immer wieder von ihrem Land vertrieben, das so viele begehren, weil es Bodenschätze wie Erdöl, Kohle oder Gold birgt. Und weil es sich für Agrobusiness oder Coca-Anbau eignet. Menschenrechtsorganisationen berichten von mehr als 8 Millionen Vertriebenen. Über steinige Pfade, staubige Wege und Landstraßen wandern wir weiter, machen an Gedenkstätten halt. Am Stamm eines Kakaobaums sind 3 einfache Holzkreuze festgenagelt. 2 Frauen halten Fotos hoch, die Porträts junger Männer.
Efraín Pérez Paz. Alguien tiene la foto de Efraín Pérez Paz?
Hat jemand das Foto von Efraín Pérez Paz? Wir machen hier Halt, um 3 Brüder zu gedenken. Jairo Andrés Paz Pérez, Anlet Paz Pérez und Efraín Paz Pérez. Hier stand damals ein Haus und die jungen Männer sind mit Gewalt hier weggeholt worden. Das war in der Nacht des 6. Januar 2003. Man hat sie dann tot aufgefunden. Im Stadtpark von El Castillo. Die Armee hat die Leichen dort abgelegt, vor aller Augen, und hat behauptet, sie seien Guerilleros, die während eines Kampfes umgekommen seien. Die Familie sagt jedoch, sie seien zu Hause gewesen. Soldaten hätten sie lebend abgeführt. Und am nächsten Tag waren sie tot. Wir haben es hier also mit einer außergerichtlichen Hinrichtung zu tun, mit sogenannten Falsos Positivos. Jungen Männern, die erschossen und dann als Guerilleros präsentiert wurden. Ziel war, in der Bevölkerung für Terror zu sorgen.
Die Wanderer betrachten die ernsten jungen Gesichter auf den Fotos. An unserem nächsten Halt im Dörfchen La Esmeralda stehen die Namen von Ermordeten auf bunten Steinen. Sie säumen einen Weg, der einen Hügel hochführt. Ein paar Schulkinder entziffern die Namen, während Luz Neida Perdomo über die Hintergründe dieser Morde spricht. Luz Neida bleibt vor einem der Steine stehen. Reinaldo Perdomo steht darauf. Reinaldo war ihr Vater.
Mein Vater war in der kommunistischen Jugend aktiv. Später war er Gewerkschafter und Mitglied der Kommunistischen Partei. Er hat soziale Arbeit gemacht. Er hat die Gemeinschaft strukturiert, die jungen Leute unterrichtet und ihnen beigebracht, sich zu organisieren. Er hat für die politische Bildung der Jugend gesorgt. Die Paramilitärs haben meinen Vater verfolgt. Als sie ihn umgebracht haben, haben sie behauptet, er sei ein Guerillero. Wir wohnten damals in einem Haus, in dem kein Telefon war. Der Laden gegenüber hatte ein Telefon. Man hat ihn gerufen. Reinaldo, da ist ein Anruf für dich. Als er in den Laden kam, haben sie ihn erschossen.
Gleich neben dem Hügel ist eine Finca, ein Bauernhof. Ein niedriges Gebäude, davor spendet ein Wellblechdach Schatten. Auf ein paar Ziegeln steht ein gewaltiger Topf über einem offenen Feuer. Es riecht nach Sancocho, nach kolumbianischem Eintopf mit Kochbananen und Maniok. Die Wanderer kamen in ihren Rucksäcken nach Blech- und Plastiktellern. In der Warteschlange vor der Eintopfausteilung diskutieren Pilger und Bauern über die Rolle der FARC-Guerilla hier in der Gegend. Der Bauer Don Erwin empfand die Guerilleros als Beschützer. Sie haben verhindert, sagt er, dass Ölfirmen und Agrobusiness in dieses Gebiet eindrangen.
Die Guerilla hatte diese Gegend hier in der Hand. Dann haben sie am Friedensprozess teilgenommen und haben gesagt, gut, wir geben die Waffen ab, um uns am politischen Leben zu beteiligen, aber unter der Bedingung, dass die großen Firmen nicht in Gebiete wie dieses hier kommen dürfen. Wir wollen die Wasservorkommen hier schützen. Die FARC-Guerilleros sind also gegangen und die Regierung hat versprochen, uns Bauern zu unterstützen. Dieses Versprechen hat sie nie gehalten. Alles, was sie will, ist hier für Angst und Schrecken zu sorgen, damit die Bauern die Region verlassen. Jetzt, wo die Guerilla nicht mehr da ist, kämpft niemand mehr für diese Gegend. Jetzt ist der Weg frei für die Ölfirmen. Hier in der Nähe, in San Luis del Llamanes, machen sie schon Bodenstudien fürs Fracking. Wodurch jeder weiß, wie verheerend das für das Grundwasser ist. Mit dem Erdöl verlieren wir unser Wasser und dann verlieren wir alles. Ganz hier in der Nähe hat der Staat Brücken bombardiert, nur weil die Guerilla sie gebaut hatten. Dabei nützen diese Brücken doch der Gemeinschaft.
Henry steht vor uns in der Schlange. Er blickt nachdenklich vor sich hin. Wie ist er mit den Guerilleros zurechtgekommen? Seine Antwort ist knapp.
Hier waren die 26. und später die 53. Front der FARC-Guerilla präsent. Wer bewaffnet ist, der richtet sich nach militärischen Grundsätzen, während unsere Logik eine zivile ist. Nennen wir es so, wir hatten diplomatische Beziehungen.
Nach dem Essen gibt es eine Überraschung. Henry hat einen Viehtransporter für uns organisiert. Auf der Ladefläche des Transporters geht es zu Doña Graciela, einer fast 90-jährigen Bäuerin, eine spontane Idee der Pilgermarsch-Organisatoren. Doña Graciela freut sich so über den unerwarteten Besuch, dass sie am liebsten tanzen würde. Ein großes Fest feiern.
Wenn ich gewusst hätte, dass ihr kommt, dann hätte ich eine Kuh geschlachtet. Ich feiere demnächst Geburtstag und lade euch alle ein. Vater Henry, wann müssen Sie wieder abreisen?
An Graciellas Geburtstag werde er leider nicht mehr in der Gegend sein. Der Priester legt der zierlichen alten Bäuerin den Arm um die Schultern, drückt sie herzlich an sich.
Doña Gracielita, erzählen Sie den Pilgern, wie das damals war, als die Paramilitärs sich hier breit gemacht haben.
Das war eine schreckliche Zeit. Wir waren hier im Haus, Tag und Nacht. Sie haben ihre Hängematten hier aufgehängt und sich hineingelegt. Ihre Waffen haben sie hier auf dem Boden abgelegt. Das hat 10 Monate gedauert, Tag und Nacht. Als sie gegangen sind, haben sie alles zerstört. Die Türen und Fenster. Sie haben uns nichts gelassen.
Sie unterbricht sich. Ich will euch wenigstens eine Limonade anbieten, ruft sie. Wir bekommen frisch gepressten Mandarinensaft. Zum Abschied gibt Doña Graciela uns eine Botschaft mit auf den Weg.
Mit Gewalt erreicht man nichts. Wir müssen die Leute davon überzeugen, wie wichtig der Frieden ist. Meinen Sohn haben sie ermordet und schrecklich entstellt. Aber von diesem Hass müssen wir uns befreien. Darum müssen wir Gott bitten. Viele Leute vergeben nicht. Aber wer nicht vergibt, der findet keinen inneren Frieden. Als ich meinen Sohn so entstellt wiedergefunden habe, da habe ich zu Gott gebetet, dass er den Leuten vergibt, die das getan haben. Viele sagen, sie vergeben nicht, aber dann erfahren sie auch nicht diese göttliche Vergebung, diese Ruhe. Wenn man vergibt, fühlt man sich erleichtert. Ja, hier bin ich also. Und ich bin so froh, mit euch zusammen zu sein.
Und wirklich strahlt die zierliche Bäuerin. Ein paar Pilger haben feuchte Augen, als nur noch das obligatorische Gruppenfoto gemacht wird. Und schon ruft Henry wieder zum Aufbruch. Wir dürfen noch mal auf den Viehtransporter. Auf der Ladefläche stehend fahren wir durch üppig bewachsene Berglandschaften. Am Horizont tiefgrüne Gipfel. Es dämmert, als wir ins Dorf La Cima kommen. Und Henry, der Priester, erzählt auf seine lakonische Art, wie er selbst von den Paramilitärs bedroht wurde.
Es war so. Eines Tages haben die Paramilitärs mich angehalten. Sie sagten, du magst uns nicht, wir sehen das in deinem Blick. Wenn du eine Waffe hättest, dann würdest du uns umbringen. Ich habe geantwortet, das stimmt nicht, ich bete für euch. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr mich jetzt tötet, dann komme ich in den Himmel und ihr bleibt hier unten mit eurem schlechten Gewissen zurück.
Auf dem Fußballfeld von La Cima setzen wir uns auf Plastikstühle, die einen großen Kreis bilden. In der Mitte brennen weiße Kerzen. Die Dorfbewohner schreiben belastende Erinnerungen auf kleine Zettel und legen sie in die Flammen. Henry hat wieder die krächzende Lautsprecheranlage aufgestellt und nun berichtet erneut der Bauer Don Erwin.
Die Leute hier arbeiten viel. Sie sind von ihrem Land vertrieben worden. Sie haben ihre Häuser und ihre Tiere verloren. Aber sie haben alles wieder aufgebaut. Und schauen Sie sich um, wie hier alles wächst und gedeiht. Diese Gegend ist ideal für die Landwirtschaft.
Hier auf dem Fußballfeld schlagen wir unsere Zelte auf. Henry leitet uns noch an, Atemübungen zu machen. Tief einatmen, tief ausatmen. Damit sich die Emotionen dieses Tages nicht in uns aufstauen. Nur noch das Singen der Nachtvögel ist zu hören. Am nächsten Morgen geht es früh weiter, bevor die Sonne unerbittlich vom Himmel brennt. Wir wandern von Ort zu Ort und überall empfangen uns Bauern mit überwältigender Herzlichkeit. Alle sagen dasselbe. Hier kommt kaum je ein Fremder vorbei. Dabei träumen sie davon, hier eine für jeden begehbare Pilgerroute zu schaffen. Ähnlich dem Jakobsweg, sagt Henry.
Ja, wir dachten daran, die Wege zu markieren, damit die Wanderer sie gut finden können. Und für die passenden Informationen zu sorgen. An der und der Stelle können sie mehr über die Geschichte des Ortes erfahren. An dem und dem Ort bekommt man Huhn mit Kochbananen. Es geht darum, dass man nicht nur mit einer organisierten Gruppe kommen kann, sondern dass jeder diese Route gehen kann, wann und wie es ihm passt, weil es genügend ausgeschilderte Wege gibt.
Unser letzter Halt ist das Dörfchen Puerta Esperanza. Das heißt übersetzt Hafen der Hoffnung. Vor einem bunt bemalten Haus am Dorfausgang erwartet uns eine junge Frau. Elena Henao hat ihre Mutter Maria Lucero und ihren Bruder Yamit Daniel in diesem blutigen Konflikt verloren. Beide haben sich für die Rechte der Bauern eingesetzt, dafür haben sie mit dem Leben bezahlt. Henry reicht Elena ein Mikrofon. Der Lautsprecher krächzt, als sie von jener grauenvollen Nacht berichtet.
Am Abend des 6. Februar 2004 standen die Paramilitärs plötzlich hier vor diesem Fenster. Sie haben meine Mutter aus dieser Tür hier hinausgeführt. Und dann sind wir über den Feldweg bis da vorn zu dieser Wegbiegung gegangen. Dort hat sie begonnen, sich zu verabschieden. Meine Mutter sagte mir, ich solle stark sein, ich solle nach vorn blicken. Hier haben mich die Paramilitärs von ihr getrennt. Sie sagten, wir reden zu viel.
Die Paramilitärs hielten Elenas Mutter und ihren 16-jährigen Bruder fest. Die anderen Familienmitglieder, Elena, ihre Schwestern und ihre Großmutter, mussten zurück ins Haus. Nur wenige Minuten später hörten sie Schüsse. Erst am nächsten Morgen wagten sie sich zum Ort des Verbrechens und fanden die Leichen. Elena holt tief Luft, blickt sich um. Es sei das erste Mal, dass sie die Einzelheiten dieser Nacht erzähle, sagt sie leise. Henry legt ihr den Arm um die Schultern. Der Priester ist ein langjähriger Freund der Familie und begleitet sie bei den aufreibenden Anstrengungen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Jedes Jahr führt er Pilgergruppen hierher, weil das Teilen der Erinnerung, wie Elena bestätigt, eine heilende Wirkung hat.
Das wollte ich euch sagen. Ihr tragt dazu bei, dass ich weitermachen kann. Ohne euch würde ich das nicht fertigbringen. Von meiner Mutter Lucero zu sprechen und von meinem Bruder. Ihr seid besser als alle Psychologen. Ich danke euch allen. Und besonders vielen Dank nun auch an dich, Henry. Für deine Begleitung, deine Aufrichtigkeit, deine Hingabe und Mühe, deine Aufopferung. Dafür, dass du mir dieselbe Freundschaft entgegenbringst wie meiner Mutter. Danke für dein Lächeln. Alle kennen dein Lächeln, das ist unvergesslich, Henry.
Henry lächelt auch jetzt. Er antwortet schnell, um seine Ergriffenheit zu überspielen.
Die Theoretiker des Kommunismus haben viel Papier verschwendet, um vom Atheismus zu sprechen. Und die katholischen Theologen haben ebenso viel Papier verschwendet, um den Kommunismus zu verdammen. Aber sie kannten weder Lucero noch die Bauern dieser Gegend, die sowohl zutiefst Kommunisten als auch zutiefst gläubig sind.
Und jetzt scheinen Henry zum ersten Mal die Worte zu fehlen. Die Atemübung, die uns auf diesem Pilgermarsch immer wieder geholfen hat, mit den Emotionen zurechtzukommen, die braucht Henry nun selbst, um seine Fassung wiederzufinden.
Für mich selbst und für uns alle. Wir atmen tief ein und aus. Und noch einmal, wir atmen tief ein und tief aus. Wir atmen all die Emotionen dieses Nachmittags aus.
Auf ein Zeichen Henrys hin gehen wir langsam über den Feldweg zurück ins Dorf. Wir kommen zu der kleinen Dorfkirche. Henry zieht sein Messgewand aus dem Rucksack, stülpt es sich über. Zum letzten Mal feiern wir die Eucharistie. Und einer nach dem anderen sagt, was er nach diesen gemeinsamen Tagen auf dem Herzen hat. Margarita, eine weißhaarige Pilgerin aus Bogotá, wirkt ergriffen.
Es schmerzt mich enorm, dass wir in den Städten so ignorant, so kalt und distanziert sind, so weit weg von dem, was die Mehrheit der Kolumbianer hier auf dem Land erlebt und erleidet. Ich fühle mich nun wie ein neuer Mensch, weil ich diese andere Wirklichkeit kennengelernt habe.
Vielen Dank an euch alle.
Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes.
Eusapio Barriga.
Presente, presente, presente.
Belisario Hernández.
Presente, presente,
presente. Everardo Aguirre González.
Der Priester Henry liest von einer langen Liste die Namen der Verstorbenen, derer wir in diesen Tagen gedacht haben. Präsente, antwortet die Gemeinde. Anwesend.
Präsente, präsente.
Ein paar Schulkinder machen mit Begeisterung mit.
Präsente, präsente.
Warum sagen wir Präsente, wenn die Namen aufgerufen werden, fragt eine Mutter nach dem Gottesdienst ihre Kinder. Wo sind die Leute anwesend? In unseren Herzen, sagen die Kinder.
Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad.
Und es ist, als klinge in unseren Herzen auch jenes schöne und so wichtige Lied nach.
Perdón, Señor, enséñanos a perdonar.